Zum monatlichen Bibelgespräch bei Radio Horeb begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind. Wir bereiten uns auf den Sonntag vor, indem wir das Wort betrachten, das uns die Kirche vorlegt für den kommenden Sonntag im Evangelium. Wir gehen dort weiter im Lukas-Evangelium. Wir hören ja an den Sonntagen Ausschnitte aus dem Lukas-Evangelium. So ist das heute auch wieder, wenn Sie sich die Bibel zur Hand nehmen möchten. Dann finden Sie den Evangeliumstext des kommenden Sonntags im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Lukas 18, 1 bis 8. Darin geht es um das Gebet, das hartnäckige Gebet. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind mit Schwestern, die dieses Gebet zum Beruf haben, zur Berufung haben, nämlich den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Dort sind mit uns verbunden für dieses Bibelgespräch Mutter Theresia. Grüß dich.
Grüß Gott, Gabi.
Grüß Gott. Und Schwester Miriam.
Hallo.
Grüß Gott. Wir werden gleich das Evangelium hören, über das wir heute mit Ihnen zusammen nachdenken möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, und bitten vorher noch Gott, dass er uns seinen Heiligen Geist sende, damit er uns durch diese Stunde begleite. Und Mutter Theresia wird in unser aller Namen das Gebet dazu sprechen.
Komm, Heiliger Geist, begleite jetzt unser Gespräch. Berühre unsere Gedanken, berühre unsere Herzen, damit wir erkennen, welches Geschenk dein Wort für uns ist. Denn es soll uns Nahrung sein auf unserem Lebensweg, in unserem Alltag. Es soll uns aber auch ein Licht sein, das die Finsternis unseres Herzens erleuchtet. Sei du jetzt selber bei uns und sei du selber jetzt unser Licht in dieser kommenden Stunde. Amen.
Danke, Mutter Theresia. Und jetzt von Schwester Miriam hören wir nun den Text aus dem Lukas-Evangelium, 18. Kapitel, die Verse 1 bis 8.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sagte Jesus durch ein Gleichnis zu seinen Jüngern, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollen. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen ohne Zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben finden?
Soweit die Worte des Evangeliums. Wir haben nun bei etwas Musik Gelegenheit, die Worte in uns wirken zu lassen. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und wir haben eben den Text des Evangeliums gehört, den wir am kommenden Sonntag auch in der Heiligen Messe hören werden, über den wir jetzt schon mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdenken möchten. Zunächst einmal wollen wir ganz kurz hören, was Mutter Theresia und Schwester Miriam so als erste Eindrücke haben von diesem Text. Ich denke mal, ich bin gespannt zu hören, was die Anbetungsschwestern dazu sagen, wenn das Evangelium sie dazu auffordert, nicht nachzulassen im Gebet.
Zuerst ist mir natürlich dieses allezeit beten sollen ins Auge gefallen. Allezeit beten. Das ist tatsächlich dann die Frage, ist das überhaupt möglich? Allezeit beten. Wir sind zwar ewige Anbetung, aber wir sind am Tag 5,5 Stunden in der Kapelle, also jetzt nicht von morgens bis abends. Und trotzdem, Jesus sagt es zu Menschen, die mit Sicherheit ihren Alltag hatten, ihren ganz normalen Alltag. Also dieses Allzeitbeten, das fällt mir auf. Und dann dieser ungerechte Richter, der da dargestellt wird. Und dann die Aussage Jesus: Sollte Gott seinen Auserwählten nicht zu ihrem Recht verhelfen, wenn schon dieser ungerechte Richter es nicht schafft, sich diese Witwe vom Hals zu halten und nicht auf sie zu hören? Also ein ungerechter Richter wird da vorgestellt und im nächsten Schritt wird auf Gott verwiesen. Also das ist für mich schon etwas sehr ungewöhnlich. Das ist mir im Moment aufgefallen.
Danke, Mutter Theresia. Und Schwester Miriam, ja. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich hatte gestern eine sehr interessante Erfahrung mit diesem Evangelium, weil ich habe mir das morgens kurz, dachte, guck mal, was am Sonntag dran ist, mir kurz durchgelesen und dann abends habe ich gesagt, oh, ich möchte gerne noch einen Psalm lesen, habe dann den Psalm 12 gelesen und es war sehr etwas erstaunlich und das möchte ich gerne gerade noch erzählen. In diesem Psalm, da ist einer wirklich einsam, im Psalm 12, und einer, der der bedrängt ist und einsam ist, der keine Menschen an seiner Seite spürt und auch Gott nicht spürt. Und er spürt selber, dass er in einer Gefahr schwebt, in dieser Bedrängnis zu verbittern oder sich zu verfinstern innerlich. Und der schreit plötzlich: Hilfe, Gott, Hilfe. Und damit beginnt dieser Psalm. Und auf einmal kam mir der Gedanke zu dem Evangeliumstext und ich habe den Eindruck gehabt, ich verstehe plötzlich, was Jesus den Jüngern mit dieser Witwe und den Auserwählten sagen möchte. Also, weil für mich war das so eine Frage, was ist mit der Witwe und wieso kommen da die Auserwählten vor? Das war mir bisher noch nie so deutlich geworden. Und ich habe gedacht, diese Witwe ist auch eine Einsame wie der in dem Psalm und hatte den Eindruck, so sie, auch sie schwebt in dieser Gefahr. Sie will ihr Recht haben und geht zu dem Richter und das ist ja auch gut, dass sie beharrlich ist. Es ist auch manchmal gut zu sagen, wo Unrecht ist und das Unrecht zu benennen und vielleicht auch Anzeige zu erstatten. Aber was sie nicht tut, ist, diesen Hilfeschrei des Glaubenden, eines glaubenden Menschen auszusprechen, Hilfe zu Gott zu schreien. Und da sagt Jesus: Bedenkt, was der Richter, ungerechte Richter sagt, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen. Also er weist unseren Blick auf die Auserwählten, auf all die, die im Glauben leben, so wie die Jünger, zu denen Jesus spricht. Und zwar diejenigen, die Tag und Nacht beten und genau das tun, was der Mensch mit dem Psalm tut. Er betet, er ruft Hilfe zu Gott. Das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Das war eine sehr eindrückliche Erfahrung, die mir noch nachgeht.
Mhm. Danke, dass du die mit uns geteilt hast, Schwester Miriam. Ja, bei mir ist es so, wenn es heißt Tag und Nacht beten, dann sage ich, oh weia, weit davon entfernt. Und dann höre ich Mutter Theresia sagen, ja, 5,5 Stunden in der Kapelle, denke ich, oh weia, oh weia, oh weia. ja, auch himmelweit davon entfernt als Mutter. Und ja, irgendwie denke ich manchmal, ich bin vielleicht auch einfach nicht hartnäckig genug, mir diese Freiräume des Gebetes im Alltag zu schaffen. Irgendwie vermute ich mal, dass das auch meine Schuld ist, aber Tatsache ist, dass es auch schwierig ist, schlicht und einfach als normaler Christ in der Welt sich so diese Freiräume zu erobern und zu erkämpfen für ein einfaches, stilles, für eine stille Gebetszeit. Ja, deshalb hoffe ich irgendwie, dass wir da auch etwas herausfinden, dass dieses Tag und Nacht beten noch etwas anderes meinen möge, als Tag und Nacht in der Kapelle zu knien, obwohl das sicher auch schön und wichtig ist. Genau, es ist etwas sperrig, dieses Evangelium, finde ich, an ein paar Stellen. Also zum einen eben ist es so, dass Gott uns auf ständiges Bitten und Betteln hin erhört oder einfach deshalb, weil er sieht, dass es gut ist, uns zu erhören. Das ist ja etwas, was uns, glaube ich, sperrig erscheint. Muss man viel bitten und betteln, um dann wie ein Kind, das ständig nervt und nervt und nervt. Ich finde das als Mutter nervend, wenn die Kinder immer an einem Rockzipfel sagen, bitte, ich möchte doch, ich möchte doch. Also irgendwie kann ich mir so schwer vorstellen, dass Gott das gut findet. Dann ist sperrig für mich eben dieser Begriff Auserwählte, wobei ich glaube, dass da die Bibel auch wieder was Bestimmtes mit meint. Und dann frage ich mich, wie ist das mit dem Recht verschaffen? Wahrscheinlich wird es auch nicht immer auf unserer Erde hier so klappen, dass wir in allem Recht kriegen, wenn wir nur richtig genug beten. Genau, also wie gesagt, ich finde dieses Evangelium an manchen Punkten sperrig und freue mich, wenn wir da nachher noch etwas mehr drüber sprechen können. Und zwar mit euch, Schwestern in Mainz, und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Im Bibelgespräch bei Radio Horeb haben wir eine erste Austauschrunde gehalten über das Evangelium des kommenden Sonntags und nun gehen wir ein bisschen in die Einzelheiten hinein. Vielleicht beginnen wir mal bei diesem Gedanken des Bittens und Bettelns. Also ist es so, ich meine, ihr Schwestern, ihr seid ja von der Hauptberufung her damit befasst, auch vor Gott zu stehen und eure Hände zu heben, auch für die Nöte der Menschen, die Menschen euch anvertrauen oder der Welt. Wie seht ihr diesen Punkt? Wie ist das? Muss man, also ist Gott jemand, ich habe es eben kurz gesagt, als Mutter finde ich das furchtbar anstrengend, wenn Kinder immer um etwas weiter betteln, obwohl ich eigentlich gesagt habe, jetzt nicht. Wie ist das? Wie kann das gemeint sein? Also Schwester Miriam hat ja eben gesagt auch, vielleicht ist es so, dass diese Witwe betteln muss, weil sie sich an den falschen Adressaten gewendet hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
Sagen, ich denke, es ist schon recht. Also sie spricht halt zu dem Richter, sie geht und fordert ihr Recht ein. Ich habe auch sehr an Hiob gedacht, der sich ja auch nicht bewusst ist, dass er was falsch gemacht hat und meint, er müsste jetzt... Also er sei im Recht und fängt an, streitet viel mit seinen Gesprächspartnern. Und das ist ja auch richtig oder auch gut oder fruchtbar, sage ich mal, auf der Ebene, menschlichen Ebene untereinander, dass es da Gerechtigkeit gibt. Das ist ja gut und richtig und notwendig und darum beten wir ja auch. Und es gibt noch diese andere, die andere Beziehung, nämlich die, dass die Gott zu uns hat. Und ich hatte den Eindruck, diese Witwe, also das wird jedenfalls in dem Bild, das Jesus uns hier vor Augen stellt, deutlich, dass sie da in der Beziehung zu dem Richter steht, aber sich dessen vielleicht nicht bewusst ist, dass da auch noch Gott ist. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt so wenn Kinder so an dem Rockzipfel ziehen und man merkt, man wird nervös, ich kenne solche Situationen auch, da ist das manchmal, kam ich an so einen Punkt zu sagen, so, es gibt ja außer dir noch andere Kinder und andere Menschen und außerdem brauche ich auch noch ein bisschen Raum zum Atmen, um zu mir zu kommen. Auch das muss ein Kind irgendwann begreifen, dass es nicht alles und so alles sofort und allein haben darf. Es ist irgend so ein Punkt, bis man dem Kind und wie man das dann schafft, diesem Kind das dann deutlich zu machen, dass es auch Frieden haben kann, wenn es nicht sofort das kriegt, was es will. Weil es auch noch andere Menschen gibt und weil es auch noch auch man auch noch diesen Atem braucht, also zu wissen, auch Gott ist noch, es gibt auch noch Gott, der, dem wir uns anvertrauen können in unserer Not oder in unserem Wünschen und dem, was wir brauchen. Und da ruhig Vertrauen, ein bisschen mehr Vertrauen haben können. Ich glaube, ein Kind kommt irgendwann hin, auch das mal zu lernen. Vielleicht ist das so ein guter Vergleich mit dem Kind und dem Rockzipfel.
Ja. Aber irgendwie scheint uns Gott, also Jesus ja auch sagen zu wollen, Gott möchte das, dass wir viel, sehr hartnäckig dranbleiben im Gebet. Also mir kommt das so rüber, als wollte uns diese Textstelle das auch sagen, nicht? Die Tag und Nacht zu Gott rufen, denen wird Gott Recht verschaffen, aber bitte ruft dann auch Tag und Nacht. Also bleibt richtig dran im Gebet.
Aber vielleicht dieses allzeit beten, da hat es ja eigentlich, also da sagt er ja noch nicht, dass wir alle Zeit bitten und betteln sollen in eine bestimmte Richtung hin, sondern dass wir mit ihm in Verbindung bleiben sollen. Paulus sagt ja, er ist für uns gestorben, damit wir vereint mit ihm leben. Also dieses vereint mit ihm leben, ob wir nun wachen oder schlafen. Und ich stelle mir vor, wenn ich tatsächlich so gut wie das jeder Mensch kann, so gut wie ich das kann, mit Gott vereint bin, mit Gott meinen Alltag lebe, dann ist das so eine Art, online zu sein, dass ich also die Verbindung nicht abreißen lasse. Also für mich ist dieses Beten jetzt nicht auf Bitten und Betteln beschränkt, sondern in dem Evangelium zwar schon, aber vielleicht ist es doch so, dass ich mein Herz immer sozusagen offen habe und leicht diesen Schritt in die Anwesenheit Gottes, in seine Gegenwart, in sein Mitgehen auf meinem Lebensweg drin bin, dass ich mich immer wieder im Alltagsgeschäft daran erinnere, dass ich die Schritte nicht alleine gehe, sondern dass ich einen guten Freund an meiner Seite habe, beziehungsweise dass ich jemand habe, der mich diesen Weg führt. Also für mich ist es so, dass diese Verbindung nicht abreißen soll. Ja, also dass ich morgens mein Gebet spreche, das sage ich dann ab und dann geht der Ernst des Lebens los, sondern dass ich Gott mitnehme. In unseren alten Konstitutionen, da ist eine ganz schöne Vorschrift eigentlich, da heißt es, wenn die Schwester aus der Anbetung geht, dann soll sie den Herrn mitnehmen. Also nicht, mein Herz bleibt jetzt nicht in der Anbetung oder mein Herz geht jetzt von ihm weg, sondern wir gehen gemeinsam. Und ich denke, das ist ja auch für jede Familienmutter, für jeden Alltag zu machen, dieser Gedanke, dass ich den Herrn mitnehme oder eben in Verbindung bleibe.
Noch also, zwischen den Kochtöpfen lobe. Ja. Ich glaube, der Satz kommt von Theresia von Avila.
Aber richtig.
Also das ist so, das ist meine große Hoffnung, dass das damit gemeint ist. Und das ist eigentlich auch das, was ich mir wahrscheinlich am ehesten vorwerfe, ist, dass ich diesen Blick nach oben, diesen einfachen Blick nach oben, wie die kleine Therese es genannt hat, zu selten mache. Vielleicht weniger als wirklich zu glauben, dass man da in einer fast akrobatischen Weise dann noch viele Gebetszeiten im Alltag herausschinden kann. Habt ihr eigentlich Erfahrung mit dem Jesusgebet? Nämlich mir fällt bei dieser Textstelle natürlich sofort der russische Pilger ein, den ja da auch genau das umgetrieben hat. Wie kann man Tag und Nacht beten? Der Herr hat uns dazu aufgefordert, irgendwie muss es möglich sein. Und der dann eben für sich das Jesusgebet entdeckt. Also diese einfache Wiederholung von einfachen Gebetsworten. Jesus Christus, erbarme dich meiner, der ich ein armer Sünder bin, heißt es, glaube ich, bei dem russischen Pilger. Aber da gibt es ja auch andere Kurzgebete, die man nehmen kann, die man immer wiederholt. Und das ist das, was der russische Pilger dann erfährt. So schreibt er es dann hinterher in seinen Erfahrungen, dass dieses Gebet in seinen Herzschlag, in seinen Atem, in seinen Herzschlag regelrecht übergeht und ihn dann von innen her immer weiter in ihm schwingt. Für mich wäre die Frage, habt ihr das Habt ihr mit diesem Jesusgebet auch Erfahrungen?
Ja, also für mich ist das eine Grundhaltung, dieses sich bewusst sein, darauf angewiesen zu sein, das Erbarmen zu finden. Oder, ja, Herr, erbarme dich meiner. Und genau das war auch das, was ich bei dieser Witwe so ein Stück vermisse. Die erhofft sich alles von dem Richter, alles. Und lässt ihn nicht in Ruhe und kommt selber also nicht zur Ruhe. Und ich glaube, der Richter selber, der hat überhaupt gar kein Interesse an ihr. Der nimmt keine Rücksicht auf Menschen, sagt er selbst. Und es ist auch nicht sein Beweggrund, weil er gibt es nur, weil er letztlich fürchtet, dass sie ihm ins Gesicht schlägt. Also gewalttätig wird in ihrer Beharrlichkeit, dass sie, oder in ihrer Verzweiflung auch. Ich denke mal, eine Witwe ist ein sehr einsamer Mensch und hat eine große Not. Aber diese Not kann der Richter und will er auch nicht. Er hat kein Interesse an der Not dieser Frau, sondern er will sich nur schützen. Und ich denke, da ist sie wirklich vielleicht in einer Gefahr und braucht Bedarf eines Erbarmens, das der Richter ihr nicht geben kann, aber das Gott ihr gibt. Und was ich ihr wünschen würde, ist, dass sie sich dessen bewusst ist. Und dazu hilft das Jesusgebet, sich dessen bewusst zu sein, der eigenen Schwäche bewusst zu sein und der eigenen Bedürftigkeit bewusst zu sein und sich zu öffnen für die Gegenwart Gottes und hören zu bleiben für sein Wort, das uns wirklich auch in unserer tieferen Not treffen und helfen und trösten kann.
Ja. Gabi, du hast gefragt, ob wir da Erfahrung mit haben. Also ich kann sagen, dass ich den russischen Pilger, diese aufrichtigen Erzählungen mit großem Gewinn gelesen habe und habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich das zwar immer wieder vergessen kann, aber zum Glück fällt es mir immer wieder ein. Und wenn ich jetzt von einem Raum in den anderen gehe und mein Atem spüre, ich glaube, das muss man halt trotzdem immer wieder sich bewusst machen und auch sich mal wieder bewusst vorstellen, das Ein- und Ausatmen, dass dieses Gebet dann wie mein Atmen wird. Und ich denke da gerne an dieses Heilig-Geist-Gebet, atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Dieses Gebet ist sehr schnell, erstens sehr schnell zu lernen, aber es braucht eine Treue und eine Kontinuierlichkeit, um es wirklich einzuüben. Also dieser russische Pilger, der hat ja Tag und Nacht an nichts anderes mehr gedacht und hat es gezählt und ist auf wie viel Tausend gekommen. Also damit hatte ich es nicht, als ich damit angefangen habe, das muss ich ehrlich sagen. Aber dann habe ich doch gespürt, dass es etwas sehr, sehr Friedvolles ist, gerade in Aufregung oder in einem Vorhaben oder vor einem Gespräch, vor einem wichtigen Gespräch, einfach dieses, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, ganz bewusst zu sprechen und mit dem Atmen zu verbinden. Also es ist eine Übung, die unglaublich viel Ruhe schenkt. Ich habe mal einen Aufsatz über dieses Gebet gelesen von Michael Schneider und da heißt es, das Jesusgebet, das ist der Weg zurück ins Paradies. Und diesen Satz habe ich mir gemerkt und den sage ich mir immer wieder und bin froh, wenn er mir einfällt. So mal zu meiner Erfahrung mit dem Jesusgebet.
Der Weg zurück ins Paradies, ein sehr schönes Bild. Ich würde sagen, Ja, Schwester Maria.
Ja, wenn du noch meine persönliche Erfahrung mit diesem Gebet hören möchtest, ich habe das auch sehr lieben gelernt und merke, dass wir hier in der ewigen Anbetung, also in unserer Form, ja auf eine andere Weise auch diese Hilfe haben, nämlich wozu uns das Jesusgebet führen will, das ja auch ursprünglich immer eingebettet ist in eine Liturgie, also in die große Liturgie der Kirche, der Ostkirche dann in dem Fall, aber Das ist das, dass wir jeden Tag Eucharistie feiern und die Gegenwart Jesu und die Gegenwart Christi in uns aufnehmen und sie den ganzen Tag anbetend in der Kapelle haben, die uns begleitet. Das ist im Grunde fast schon das, was das Jesusgebet auch macht. Es verlängert, also es hilft uns, dieses Bewusstsein für die Gegenwart Gottes in unserem Alltag einfach mit hineinzunehmen. Und das habe ich entdeckt und seitdem gehe ich da etwas, merke ich, das fügt sich so ineinander. Es geht beides. Ja, manchmal hilft es zu denken, Jesus. Meine Oma hatte manchmal die Gewohnheit zu sagen, Jesus mal. Also wo ich denke, das ist fast schon wie so ein Gebet. Immer wieder mal zum Himmel aufschauen und sich daran erinnern, dass wir ihn ja in uns tragen. Und das noch stärker, wenn wir jeden Morgen die Heilige Messe feiern.
Ich denke, eine schöne Anregung, die uns da die Schrift mitgibt und die Tradition der Kirche uns mitgibt, eben in dem Jesusgebet dieses unablässige Gebet zu suchen. Wir hören jetzt noch etwas Musik. Vielleicht möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in dieser Sendung auch zu Wort melden. Vielleicht haben Sie auch persönliche Erfahrungen mit dem Jesusgebet oder Sie haben andere Wege gefunden in Ihrem Alltag, der ja oft ein bewegter Alltag ist, unablässig zu Gott zu beten. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Es geht um eine Textstelle bei Lukas aus dem 18. Kapitel, die wir am kommenden Sonntag hören werden in der Heiligen Messe und wo es um die Aufforderung Jesu geht, unablässig zu beten. Wir erweitern jetzt unsere Bibelrunde zu Herrn Scheel, der uns angerufen hat. Ich grüße Sie, Herr Scheel. Von wo aus rufen Sie an?
Ich rufe aus Mainz an.
Aus Mainz auch, wie schön. Gut. Hat Ihnen haben Sie da auch Erfahrung mit eben diesem unablässigen Gebet? Wie versuchen Sie das?
Das ist so, ich bin jetzt krank 3 Jahre und dann habe ich angefangen zu beten. Ich bete unablässig. Mir ist noch in Erinnerung, ich war früher schon mal krank und da hat eine Psychologin zu mir gesagt, die katholische Kirche hat was Mütterliches, Bewahrendes. Und das trage ich schon praktisch diesen Satz, wie so ein Mantra, ungefähr 50 Jahre in mir, mit mir rum. Und wenn ich nachts aufwache oder so, da fange ich automatisch an zu beten, Maria und Josef, ich liebe euch, rettet Kinder, die in Gefahr sind, abgetrieben zu werden. In Deutschland werden ja pro Jahr bis zu 100.000 Kinder abgetrieben. Und ich kann da beten. Weinen kann ich manchmal nicht, aber beten kann ich immer. Oder in Lampedusa, wo die Toten ans Land geschwemmt worden sind und geboren sind, da habe ich immer gebetet. Und wenn ich Nachrichten höre über Tote, habe ich heute wieder was gehört, über Erdbeben, da bete ich immer für die Toten. Aber das ist mein immerwährendes Gebet, ist für mich das Gebet gewesen, Jesus, Maria und Josef, ich liebe euch, rettet Kinder, die in Gefahr sind, abgetrieben zu werden.
Mhm. Also ein Bittgebet und gleichzeitig eine Liebeserklärung. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben, Herr Scheel. Also Sie sind in Mainz so etwas ein wenig wie eine verwandte Seele zu den Anbetungsschwestern, eben auch eben diesem Gebet, diesem immerwährenden Gebet verpflichtet.
Ja, ja, meine Frau, die geht immerhin, die ewige Anbetung, die nimmt mich da mit. Mhm. Die ist auch geprägt durch den Zweiten Weltkrieg. Die muss jeden Tag muss in die Kirche gehen. Und das ist auch ein immerwährendes Gebet.
Mhm. Dankeschön, dass Sie uns erzählt haben, wie das Gebet auch für Sie, dieses immerwährende Gebet, auch eine Stütze ist im nicht immer leichten Alltag. Oder wenn man in sich selber vielleicht das Gefühl hat, brüchig zu werden, dass da dieses Gebet einfach eine starke Stütze sein kann. Herzlichen Dank Ihnen.
Wiederhören.
Und alles Gute nach Mainz.
Danke.
Wiederhören. Möchtet ihr noch etwas dazu sagen, Mutter Theresia, oder Schwester Miriam?
Ja, es ist sehr unterschiedlich, wie der einzelne Mensch angeregt wird und welche Gebete ihm aus dem Herzen kommen. Ich glaube, da muss man wirklich bei jedem Menschen respektieren, dass das für ihn das Richtige ist. Und es ist auch sehr unterschiedlich, von was der Mensch bewegt wird. Mhm. Ja, zum Beispiel finde ich gut, wenn er sagt, er hört in den Nachrichten dies und jenes und dann ist genau sein Gebet das Richtige, um an einen Menschen ranzukommen, auf eine sehr geheimnisvolle Weise, aber doch auf eine sehr wirksame Weise.
Mhm. Ja, danke schön. Und hören wir nun Frau Schuster aus Waldbreitenberg.
Hallo? Aus Waldbreitenberg.
Entschuldigung. Ja,
ja, macht nichts. Grüß Gott.
Grüß Sie.
Grüß Gott, Schwester Miriam und Mutter Teresa.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, bei mir ist so, ich habe ein bisschen Erfahrung mit beruflichen Richtern und möchte ja nur dazu sagen, ein Richter kann nicht immer gerecht sein und vielleicht ist deswegen das Gebet ganz ideal. Mhm. Also das wollte ich nur sagen, ja. Das ist mir eingefallen jetzt im Moment. Mhm.
Dankeschön, Frau Schuster. Ja, das ist vielleicht auch nochmal gut als Hinweis. Das ergänzt vielleicht ein wenig das, was Schwester Miriam schon gesagt hat, dass wir manchmal einfach von der falschen Instanz unsere Rettung erhoffen. Nicht? Ein Richter, genauso wie jeder Mensch überhaupt, kann nicht 100% gerecht sein. Aber Gott kann ganz gerecht sein. Und da ist es dann gut, dass wir wissen, an wen wir uns wenden sollen. Das geht auch ein bisschen in deine Richtung, nicht wahr, Schwester Miriam?
Ja.
Mhm. Dankeschön, Frau Schuster, für diesen Beitrag und Gottes Segen Ihnen auch. Das schließt vielleicht auch noch mal ein wenig an eben diesen Gedanken der Gerechtigkeit. Wir fragen uns ja oft, ich meine, wenn man mit Menschen zu tun hat, die nicht gläubig sind oder die auch kritisch der Kirche gegenüberstehen, dann ist es ja oft so, dass einem vorgehalten wird, wie kann euer Gott gerecht sein bei der ganzen Not in der Welt? Und jetzt sagt Jesus hier, Gott wird den Seinen Gerechtigkeit verschaffen. Aber trotzdem ist unsere Erfahrung als Christen nicht diejenige, dass wir immer gerecht behandelt werden. Wenn ich da an Christen denke, die verfolgt werden, die im Gefängnis sitzen, die erfahren ja nun wahrlich nicht die Gerechtigkeit. Also manchmal denkt man vielleicht, wenn ich nur gut genug bete, dann wird sich auch mein Problem lösen. Aber dem ist ja nicht unbedingt so.
Ja, möchte gerne zu dem Gedanken noch auch weiter etwas sagen, weil da steht, seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, wie sollte er ihnen nicht zu ihrem Recht verhelfen? Und mir kam gerade so, welche Freude das macht, zu merken, wenn wir uns miteinander teilen, unsere Erfahrungen im Gebet oder mit dem immerwährenden Beten, dass da eine Freude aufkommt. Und ich glaube, da ist schon etwas, was uns, uns richtig macht, uns Recht geschenkt wird, wenn wir gut verortet sind in unserer Beziehung mit Gott und in unserer Beziehung mit den Menschen, dass wir wirklich es Gott überlassen können, zum Beispiel, dass er unsere Gebete erhört auf die Weise, wie es gut ist und dass wir uns wirklich, wir dem so vertrauen können, dass wir nicht immer auch wissen müssen, wie es nachher genau ausgegangen ist, aber zu wissen, dass wir da in einem guten Beziehung stehen zu Gott und zueinander, das ist vielleicht schon ein großes Geschenk, das wir im Gebet bekommen können. Das kam mir jetzt als Gedanke dazu, zu dieser Verheißung, die da drin steckt. Vielleicht gibt es da noch andere Gedanken.
Vielleicht können wir gleich noch über das Thema, was ist die Gerechtigkeit Gottes, für uns dann nachdenken. Aber ich möchte doch zunächst Herrn Wenzel begrüßen.
Grüß Gott. Das hat auch mit Gerechtigkeit zu tun, was ich jetzt sage. Ich habe einmal, ich habe auch das Jesusgebet kennengelernt. Da war ich noch viel jünger als jetzt, bin ich jetzt über 70. Und war sehr begeistert und habe also begonnen, mich in diese Art zu beten. Das ist also ein möglichst permanentes Stoßgebet, ja, einzuüben. Und da kam ich eines Tages auf eine eigenartige Gebetsform. Die hat einfach so geheißen: Vater, Sohn und Heiliger Geist, Jesus, Maria, Josef. Und ich habe empfunden, wenn ich so bete, da ist die ganze Glaubenswahrheit unserer Kirche präsent, die ganze Wahrheit Gottes und alles, was dazugehört. Und das hat mir immer sehr viel geholfen. Und ich habe manchmal gemerkt, wie unvollkommen und wie fehlerhaft bin, und habe Gott gesagt: Lieber Gott, wenn es notwendig ist, dann musst du bei mir auch einmal hart durchgreifen und dann nehme ich dir das nicht. Das hat er dann auch gemacht, manchmal, fast dass mir Höhen sehen vergangen ist. Da muss ich mich immer erinnern, was er mir so groß, fast großspurig oder großmütig angetragen hatte. Also bei diesem Gebet passierte einmal Folgendes: Da war ich nicht in Deutschland, da war ich im Ausland. Ich betete das. Und auf einmal höre ich Gott, dass der eine Antwort gibt. Nun habe ich eine Frage an die beiden Schwestern. Haben Sie das auch schon mal erlebt, dass Gott eine Antwort gibt? Wenn
also richtig nicht Antwort dadurch, dass etwas passiert ist, sondern dass Sie wirklich
ja, richtig
innerlich gehört haben,
ja, ja,
da
ja,
ist
ja,
eine Antwort.
Klar, klar. Mhm. Schwestern, haben Sie das schon mal erlebt?
Also ich muss zugeben, ich habe jetzt noch nicht Antwort gehört in dem Sinn, dass ich jetzt plötzlich eine Stimme höre, die mir ganz konkret etwas sagt. Also ich habe zwar erfahren, dass ich durch das Gebet
mit mir rumgetragen damals, ja. Da konnte mir niemand eine Antwort geben. Also ich habe das auch Priester vorgetragen. Da war keine Antwort möglich. Die hat mir dann Gott am Schluss gegeben. Aber ich habe also sehr intensiv dieses Gebet gebetet. Und das war am Schluss ein richtiger Kampf mit Gott, ja. Und Gott sagt auf einmal zu mir, mir war sofort klar, dass Gott Vater spricht: Sei ruhig, ich kann es nicht mehr hören. Das war Gott, das war sicher Gott. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, wie er jetzt mit mir da verfährt. Und das Problem war Folgendes: Er war immer bemüht, über lange Zeit mir eine Sache klarzumachen, die ich nicht zu verstehen bereit gewesen bin damals. Das war also eine Ideologie. Ich habe irgendwie eine festgefahrene Meinung gehabt. Und das ging jetzt in dem Gebeten, dieser Phase, genau darum. Und am Schluss sagt mir Gott: Sei ruhig, ich kann es nicht mehr hören. Warum? Weil ich mich eigentlich persönlich seiner Gnadenanregung, die mir immer nahe war und immer am Werk war, aufgrund einer völlig falschen Prämisse verschlossen habe.
Also da sehe ich, Herr Wenzel, das, also erstmal finde ich das sehr erfrischend, welchen vertrauten Umgang der Herr und Sie miteinander pflegen. Aber dass Sie da so das erfahren konnten, einfach, da kam einfach so eine sehr unmittelbare Antwort. Vielleicht ist das so, Mutter Theresia und Schwester Miriam, auch, dass einfach Gott für jeden Menschen so eine ganz persönliche Art hat, zu ihm zu sprechen, so wie derjenige es versteht und braucht und vielleicht auch, wie es ihm vom Charakter her einfach entspricht.
Ja, ich finde das wunderbar und ich glaube, ich habe vorhin versucht, ein bisschen das zu erzählen, dass es mir gestern so gegangen ist. Manchmal ist es ganz unscheinbar. Ich glaube, Gott redet immer. Und wenn man die Psalmen zum Beispiel liest, in jedem Psalm gibt es den Stelle, wo der Psalmist, der Beter sagt, er lebt, er fährt, Gott, du hast mich erhört. Oder ein Wort hört, das plötzlich ihn berührt hat, ihn angesprochen hat. Das sind die Worte Gottes, die in unserem Herzen lebendig sind. Und ich glaube an das lebendige Wort Gottes, dass er lebt in seinem Wort, in seiner Gegenwart, die in uns ist, die wir feiern in der Eucharistie, die wir empfangen und die wir teilen. Geht es gar nicht anders, dass wenn wir da wirklich offen für sind, dass er zu uns spricht. Und ich erfahre das. Das kann ich für mich so sagen und das macht mein Leben froh und bewahrt mich auch vor Bitterkeit, bewahrt mich davor vor Härte und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Manche können da gut drüber reden, manchen ist es nicht so gegeben, so viel, das wirklich so gut erklären zu können, wie Sie das können, Herr Wenzel. Das ist, aber es ist ein Geschenk, wenn wir einander das mitteilen können.
Mhm. Danke. Ja, danke schön noch, Herr Wenzel, Ihnen noch und alles Gute, Gottes Segen. Und wir kommen nun zu Herrn Anstutz aus Linz am Rhein. Habe ich es richtig verstanden, Herr Anstutz?
Ja.
Grüß Sie, Herr Anstutz.
Guten
Herzlich
Tag.
Willkommen.
Ja, ich habe gerade mit Interesse die Sendung verfolgt. Ich muss grundsätzlich einiges sagen, dass ich also erst im Jahr des Glaubens Radio Horeb kennengelernt habe. Und dann habe ich mir ein Gerät gekauft jetzt. Erst war ein kleines Supermarktgerät, das funktionierte hier nicht. Dann habe ich mir etwas größeres, funktioniert sehr gut. Und ich möchte sagen, dass ich durch Radio Horeb erstmal gemerkt habe, dass die Gemeinschaft der Heiligen da ist. Ja, wir sind ja auf der Erde die kämpfende Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die leidende Fegefeuer, die triumphierende im Himmel. Und ich habe mich jahrelang alleine durchgewurschtelt, habe eine geistig-körperlich behinderte Schwester, pflege ich. Und ich bin oft am Rand der Erschöpfung und müde. Und da möchte ich etwas über das Gebet sagen, dass ich also ein riesiges Gebetspensum mir da angeeignet habe. Das Laienbrevier und Rosenkranz und Morgen-, Abendgebete, viele persönliche Sachen. Und in diesem Jahr, da hat mich Gott so richtig, ja, sagen wir mal, da in die Mangel genommen. Und dann habe ich gemerkt, dann hörte mein Gebet auf, wie der Dag Hammarskjöld gesagt hat, dass er dann immer ruhiger wurde. Und als er nicht mehr beten konnte, da hat Gott zu ihm gesprochen. Und dann habe ich oft gelegen auf dem Bett und dann konnte ich nichts mehr reden. Und dann hat Gott nicht so gesprochen, dass ich es jetzt hören konnte, noch, aber er war da. Er hat einfach mir gesagt, ich bin doch da. Du brauchst gar nicht so viel zu sagen und zu reden, sondern ich sehe dich. Ja, dieses, ich sehe dich immer. Gott sieht uns immer. Und dann ist mir dieses Wort bewusst geworden, dass dieses Höre Israel, ja, Höre Israel, Gott, der Jahwe ist der Gott, der immer bei dir ist, ja. Und diese Worte, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben, aber diese Worte sind auf dein Herz geschrieben, ja. Und du sollst sie deinen Kindern wiederholen, du sollst sie aufsagen, wenn du zu Hause sitzt, wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Und ich glaube, und dieses Hören und gleichzeitig Beten, das ist im Vater Unser in eins zusammengefallen. Da hören wir, was Jesus uns lehrt, und wir sprechen es gleichzeitig, ja. Und ich meine, das ist so das, was Gott mir offenbart hat in diesem Jahr. Das ist Beten, dass wir sagen, eigentlich soll der Heilige Geist ja in uns beten, dass das echte Gebet erst dann anfängt, wenn wir nicht mehr selber, Gott, natürlich Gott hört uns, er nimmt uns zwar, nimmt uns sehr ernst, und aber dass er es ist, der alles macht, und das ist eben aus meiner Situation auch zu erklären, dass ich in der Pflege dann auch vielleicht auch manchmal überfordert bin und so. Ich bin immer zur Kirche gegangen, ich habe immer gebeichtet, aber ich bin nicht so richtig froh geworden, auch das Elend, Leid in der Welt und so weiter. Und das hat mir Gott gesagt, lass doch, gib doch ab. Und da habe ich eine Frau, auch eine ältere Dame, die im Rosenkranz, sie hat mir gesagt, du musst lernen abzugeben, was du nicht kannst, Gott abzugeben, nicht? Und dann wird's dann, lass ihn das machen, ja. Und Herr Anstutz, das ist so mein Beitrag jetzt, den ich zum immerwährenden Gebet sagen möchte.
Dankeschön. Darf ich Sie aber noch etwas dazu fragen? Nämlich, ich denke mal, dass das ein ganz wichtiger Beitrag ist für Menschen eben gerade, die so richtig im Alltag stehen, die auch schwere Lasten zu tragen haben. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass auch Sie davon erzählt haben, so wie andere Hörer schon, wie das immerwährende Gebet einen da tragen kann. Meine Frage an Sie, glauben Sie, Sie haben gesagt, Sie hatten sich ein großes Gebetspensum angeeignet. Glauben Sie, dass das doch etwas war, was so die Tür war, durch die dann eben diese sehr starke persönliche Gotteserfahrung gekommen ist?
Glaube ich ganz bestimmt. Ich hatte einen Freund, der auch etwas behindert ist, der hat mir das Jesusgebet erwartet, aber das habe ich, dann bete ich auch immer zwischen, aber da konnte ich nicht so mit, ich bete das auch dann, wenn ich in Not bin oder wenn ich eine, wie die Frau da vorhin sagte, wenn ich eine Aufgabe vor mir habe, dann bete ich Jesus, Maria, Josef, ich liebe euch, rettet, vor allem rettet Priesterseelen. Das liegt mir so am Herzen, die Priester, dass wir unsere Bischöfe und Priester lieben, die brauchen uns. Wir müssen ihnen jeden Tag den Schluck dieses Wassers geben, des Vaterunsers, wie Jesus sagt, was er den Kleinsten zu trinken, der Thebat von Elters ist doch ein kleiner Mann, schwacher Mann, dem wir dieses Wasser geben müssen, jeden Tag. Aber ich wollte nur sagen, dieses viele Gebet, das hat mich natürlich getragen, ja. Sicher, es hat mich durchgedrückt, das weiß ich auch. Und Gott hat mich auch benutzt, um viele Menschen, ich habe mich dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht, schon so lange. Und mir ist in diesem Jahr des Glaubens, da ist mir so viel bewusst geworden, dass Gott durch mich immer wieder Menschen angesprochen hat, dass ich so viele, auch im Altenheim bin ich ehrenamtlich, die ich da mit meinem Auto immer wieder zur Messe gebracht habe, noch vor ihrem, die sind alle im Frieden mit Gott. Das ist mir nachher so bewusst geworden, dass Gott hat dich ja benutzt, er hat dich ja gebraucht, immer wieder. Und das ist durch mein immerwährendes, ist diese immerwährende Verbindung, genau wie vorhin die Dame, der Herr sagte, diese immerwährende Verbindung mit Gott, das ist wichtig, ja, dass ich weiß, der sieht mich, der ist da. Und Theresia von Avila, die sagt, wir sollen auch versuchen, dann Gott wieder anzuschauen, eigentlich nicht zu beten, wir sollen ihn anschauen. Und das muss ich in meiner geistig behinderten Schwester, auch das war eine Qual, in ihr das Bild Gottes zu erblicken, ja, das ist eine Aufgabe, ja. Aber jedenfalls, es hat mir alles, aber in diesem Jahr des Glaubens, und dann habe ich Radio Horeb kennengelernt und habe gemerkt, dass ich nicht alleine bin, dass es in Deutschland, wenn ich in die Kirchen ringsherum fahre, ich überall, das ist so trostlos irgendwie. Aber ich habe gemerkt, wir haben eine Gemeinschaft der Heiligen. Und dass auch diese Gebetserhörungen, die dann berichtet werden, die Leute beten, im Radio beten, habe ich nie gewusst. Also das ist alles. Ja.
Danke, Herr Anstoß, dass Sie es uns auch ermutigen und weiterzumachen auf dem Weg. Danke, dass Sie mit dabei sind, nämlich Radio Horeb lebt ja eben auch von diesen Zeugnissen, so wie Sie es uns gegeben haben. Herzlichen Dank dafür und weiterhin Gottes Segen und viel Kraft für Ihren Einsatz, auch für Ihren Dienst, für Ihre Schwester. Dankeschön. Und jetzt haben wir zum Abschluss noch eine letzte Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat. Hallo, guten Tag.
Grüß Gott, mein Name ist Schütz, Katharina.
Frau Schütz, ja?
Ich wollte nur erzählen, also ich war mal in Chio und ich war fix und fertig. Ich bin selber mit dem Auto gefahren und da war...
Das ist ein Wallfahrtsort, sage ich nur kurz in Klammern dazu.
Ja, da war ich so fertig, dass ich nicht mehr anbeten konnte. Und dann bin ich ins Bett gegangen und irgendwann in der Nacht bin ich wach geworden und da hat mir eine Stimme gesagt, komm und bete mich an. Und ich bin aufgestanden und bin in die Kapelle gegangen und da war tatsächlich das Allerheiligste ausgestellt. Das war meine Erfahrung.
Mhm. Das heißt, Sie haben auch das bestätigt, dass das Gott auch eben manchmal die Möglichkeit ergreift, einem auch ganz persönlich, einem Menschen, der eine Gebetshaltung hat, etwas ganz persönlich auch einfach mal ins Herz zu sprechen.
Mhm.
Vielen herzlichen Dank Ihnen auch für Ihren Beitrag. Und ich denke, Mutter Theresia, Schwester Miriam, vielleicht noch kurz, möchte eine von euch etwas zu diesen vielen Zeugnissen sagen?
Also ich möchte noch etwas sagen, was ich in den letzten Tagen zufälligerweise erkannt habe. Und zwar habe ich bei Meister Eckhart gelesen, bei unserem Beten soll es nicht so sehr darum gehen, dass unser Wille Gottes Wille wird, sondern dass wir darum beten sollen, dass sein Wille unser Wille wird. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt meine Wünsche erfüllt bekommen habe oder bekommen haben will oder ob ich wünsche, dass Gottes Wille sich an mir erfülle. Also nicht mein Wille geschehe auf Erden, sondern Gottes Wille geschehe auf Erden. Das war so, es ist etwas so Spitzfindiges, aber denn beim Beten meint man ja immer, es ist gut und fromm und doch sind wir oft dabei, dem Herrn zu sagen, das, was ich so an Ideen habe, wäre eigentlich schon das Bessere, statt sich da hineinzubeten, dein Wille ist immer das Allerbeste.
Mhm.
Das hat mich doch sehr aufmerksam gemacht.
Mhm. Ja, ich finde das auch toll, dass Sie eben so viele Hörer sich gemeldet haben, die eben so Erfahrungen mit dem Gebet haben. Auch dieses Gefühl, das fand ich auch einen sehr schönen Gedanken vorhin, dass das alle Menschen eigentlich klein sind, selbst ein Bischof und ein Priester, ein Papst, den wir im Gebet tragen. Wir sind alle schwache Menschen, die kleine Menschen sind, die wir miteinander auch vor Gott tragen können. Das fand ich auch noch einen schönen Gedanken vorhin. Ich denke, wir können jetzt nun schnell noch zur abschließenden Runde kommen. Wir machen das jetzt sofort, einfach nochmal in uns zu gehen, kurz nachzudenken. Ich hoffe, das geht jetzt so hopp hopp. Was ist das, was wir mitnehmen wollen? Was nehmen wir aus dieser Stunde mit in die kommende Woche? Was möchten wir weiter in uns bewegen? Ich weiß nicht, Schwester Miriam, bist du schon soweit?
Ja, also ich finde es sehr beeindruckend, jetzt auch mal daran erinnert geworden zu sein, dass wir auch mit unserer Schwachheit ins Gebet gehen können und dass auch immer wieder Anfänger sein dürfen, immer wieder neu üben dürfen und da nicht in Hochmut verfallen müssen. Dass das sehr tröstlich ist und das nehme ich mit und will es weiter üben. Ist ja nicht, beten ist ja, das immerwährende Gebet ist ja nicht etwas, was man besitzt, sondern was man erlebt und was einem geschenkt wird.
Mhm. Dankeschön. Schwester Miriam, Mutter Theresia.
Ich nehme wieder mit, dass also diese Ermutigung von unseren Hörern, die sich zugeschaltet hatten, wie doch die Verbundenheit da ist und gerade im Gebet, wie wir gemeinsam auf dem Weg sind und wie wir alle uns abmühen, immer wieder mit Gott in Verbindung zu kommen und dass da niemand perfekt ist und auch niemand perfekt zu sein braucht, sondern dass jeder sozusagen diesen Schluck Wasser nötig hat, den wir von anderen Menschen, die mit uns verbunden sind, gereicht bekommen. Ob wir jetzt im Kloster sind oder auf den Straßen dieser Erde, ist ganz gleich. Und das ist eine schöne Bereicherung, sich so verbunden zu fühlen, gerade im Bemühen um dieses allzeit beten wollen.
Ja, mir geht es genauso wie euch. Ich nehme ganz viel Ermutigung mit und sehe, bei anderen ist es möglich, dann muss es doch bei mir auch klappen, dass ich mal vielleicht im Alltag doch mehr noch an einfach diese Verbindung zu dem Herrn herstelle, diesen Blick nach oben, diese kurze Rückmeldung, hallo, ich weiß, dass du da bist und ich weiß, dass du der Erste bist, dem ich vertraue, dass ich vielleicht bei, wenn irgendetwas schief geht mit den Kindern, nicht der erste Blick, die erste hektische Suche im Medizinschrank ist, sondern kurz davor geschaltet oder gleichzeitig geschaltet, ein kurzes Gebet, um zu wissen, wer auch derjenige ist, der alles in der Hand hat und dem wir alles anvertrauen dürfen. Das ist mein fester Vorsatz. So danke ich ganz herzlich all denjenigen, die in dieser Bibelrunde mitgemacht haben. Und danke auch besonders euch, Schwester Miriam und Mutter Theresia. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin Gabi Fröhlich, wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Und ganz ans Ende setzen wir noch einen kurzen Dank an den Herrn. Und Mutter Theresia wird uns da wieder die Stimme geben.
Herr, wir danken dir, dass du mit uns in Verbindung sein möchtest. Wir danken dir, dass du uns schon suchst, bevor wir dich suchen. Lass uns dies immer wieder erfahren, dass du uns schon die Hände entgegenstreckst, um uns aufzuhelfen, um unsere Hand zu ergreifen, wenn wir nach dir suchen. Schenke uns, dass wir in unserem Herzen und mit unserem ganzen Gemüt in Verbindung mit dir bleiben, jeden Tag neu. Und lass uns doch immer wieder erfahren, dass es keinen Frieden gibt und kein Glück gibt, außer in deiner Nähe. Du suchst unsere Nähe, wenn wir dich suchen. Und dafür danken wir dir. Amen.
Amen.